Okay. Also heute gehen wir in den 10. Teil dieser Reihe Geistlicher Kampf, biblisch ausgewogen, und ich nenne diesen Teil Lobpreis ist wichtig. Ihr könnt auch sagen, Lobpreis ist unverzichtbar. Das ist nicht eine Modeerscheinung oder irgendetwas. Und ich bin ja 1979 Christ geworden und durch die 80er, 90er bis jetzt. Und ich habe in dieser Zeit eine unglaubliche Dynamik der Wiederentdeckung von Lobpreis und Anbetung im ganzen Leib Christi festgestellt. Nicht nur in typisch pfingstlichen oder charismatischen Kreisen oder Bewegungen, sondern wirklich auch weltweit in vielen, vielen Ländern, wo auf einmal neue Impulse kamen. Und ich war so dankbar, weil meine Eltern, mein Urgroßvater war schon gläubig und die Eltern und auch ihre haben alle in Chören gesungen. Dann wollen die Eltern dich ja dann auch in diese Chöre stecken. Und ich habe diese Chöre immer nicht gemocht. Ich sage das noch ganz, ganz milde und vorsichtig. Vielleicht kann sich da einer mit identifizieren. Vielleicht so ein peppiger Gospelchor oder so. Aber ihr wisst, diese typischen gemischten Chöre, da wollten meine Eltern, ne, Jürgen, sicher, da wollten da, dass sie, ja. Und wir sind so dankbar, dass es dann, mein Bruder war mit einer der ersten Gründer der ersten christlichen Bands damals in Deutschland in den 70er Jahren mit seiner E-Gitarre. Und ja, was dann diese Entwicklung, die dann kam, es ist ja gewaltig, wenn du auf Spotify oder wenn du das mal guckst, was sich im Bereich der Anbetung des Lobpreises weltweit im Leib Christi getan hat. Stimmt das nicht? Wirklich, ich habe das jetzt über 40 Jahre verfolgt. Das ist eine Welle und eine Macht, die vom Thron, das ist dieser Strom, der ausgeht, weil der Heilige Geist ist der Geist des Lobpreises. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, um mich zu verherrlichen. Das ist keine Modeerscheinung. Der Geist kommt, um Jesus zu verherrlichen. Und es ist so wunderbar, wenn man auf diesen großen internationalen Konferenzen, egal wer das ist, aus welchem Lager, die ganz Wilden, die ganz Gemäßigten, der ganze bunte Haufen und das Volk Gottes ist geeint, zum Beispiel bei Willow Creek Kongress oder wo man war, einige waren ja auch auf diesem Kongress, und alle sind geeint in diesem Lobpreis und in dieser Ausrichtung. Hey, wir haben vielleicht manche Unterschiede, aber das, was wir unbedingt gemeinsam wollen, ist gemeinsam unseren Herrn zu ehren. Amen? Weil es dreht sich ja um ihn. Und bevor ich in diese intensive Lehre gehe, das war jetzt bei den Triels auch immer so Dings, da gab es ja diese diese Schnellantwortrunden dann auch. Ich möchte euch mal in der Schnellrunde 6 Gründe nennen, bevor ich intensiv in die Lehre gehe, 6 Schnellgründe geben, warum Lobpreis unverzichtbar und warum er so wichtig ist. Erstens, Lobpreis und Anbetung sind so wichtig, weil es geht dabei um Gott. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um irgendetwas, versteht ihr? Es geht um Gott. Wie er ist, sein Charakter. Es geht darum, was er in Christus heilsgeschichtlich schon alles für uns getan hat. Beim Lobpreis geht es um Gott, um seinen Wesen, um seine großen Taten. Und wir erkennen das, wir beschäftigen uns damit in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Und wir sprechen das aus und wir singen. Und wir sprechen und singen uns selber und uns gegenseitig die Wahrheit zu, wie Gott ist und was er getan hat. Amen. Darum geht es bei Lobpreis. Es geht um Gott. Und deshalb ist es keine Mode. Es geht um Gott, Leute. Der zweite schnelle Grund, warum Lobpreis unverzichtbar ist. Die Bibel sagt, dass Gott Lobpreis und Anbetung gefällt. Hörst du das? Studier mal deine Bibel. Und dann findest du, dass Gott das mag. Du wärst doch unverschämt, wenn du einen Menschen magst. Stell dir gerade einen Menschen vor, den du unheimlich lieb hast. Und dann schenkst du ihm nicht die Blumen, die diese Person mag, sondern du schenkst ihm die Blumen, die du magst. Wie crank ist denn das? Denk mal darüber nach. Gott sagt, er freut sich darüber. Wie diese eine Frau dieses Nadenöl über ihm ausgegossen ist. Was für eine Verschwendung! Hey, und Gott sagt, die liebt mich. Die macht das für mich. Das ist ein Ausdruck ihrer Liebe. Und Jesus nimmt das an. Amen. Kritisier Leute nicht in ihrem Lobpreis, weil Es geht nicht um dich. Der Blumenstrauß ist nicht für dich. Wie viele Diskussionen um Lobpreis in der Anbetung? Alles Ablenkmanöver des Feindes. Um was? Um abzulenken, worum es geht. Es geht bei Lobpreis immer um Gott. Und dass es ihm gefällt. Es muss dir, es muss mir nicht gefallen. Der Blumenstrauß, das, was da gegeben wird, muss Gott gefallen. Amen. Darum geht es. Der zweite Grund. Es gefällt Gott. Der dritte Grund. Gott gefällt das so sehr, dass er sogar wörtlich sagt, dass er im Lobpreis seiner Kinder wohnt. Möchtest du in der Gegenwart Gottes leben? Ich ja, du auch? Wow, so nah dran, so dicht wie möglich. Wenn du nicht in Gottes Nähe sein willst, dann halte dich von Lobpreis fern. Hüte dich von Lobpreis. Hüte dich vor Anbetung. Meide die Anbetung. Der Teufel macht genau das. Denn er war in der Herrlichkeit. Er war vor dem Thron Gottes. Er war in der Anbetung. Und er konnte das nicht mehr aushalten. Er ist weggegangen. Gott in seiner Gegenwart ist Lobpreis. Da sind Milliarden von Engeln. Gott ist umgeben von Lobpreis. Und wenn du dich dann mit dem Himmel, wir beten doch immer, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Wenn der Wille Gottes dann auf die Erde, wenn der Himmel auf die Erde kommt, dann ist alles voller Lobpreis. Wie bei der Ankündigung von Jesu Geburt. Die Engel. Wow, sie haben Gott gelobt. Versteht ihr? Immer wenn Gott sich lagert, wenn Gott irgendwo wohnt, dann ist alles voller Lobpreis. Dann fallen die Leute auf die Erde oder sie springen auf und beten Gott an. Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Also wenn du Gottes Gegenwart nicht haben willst, meide Lobpreis. Aber wenn du Gottes Nähe und seine Wohnung haben willst, suche seine Ehre, suche seinen Lobpreis, seine Anbetung. Der dritte Grund. Und hier ging es jetzt alles um Gott. Bei den nächsten drei Argumenten von den sechs geht es um uns. Was für Abfallprodukte als Segen, wie gut Gott ist. Ne? Es geht ja eigentlich um ihn. Was für uns, seine Kinder, dabei noch abfällt. Der vierte Grund. Wow. Lobpreis und Anbetung haben eine therapeutische, befreiende, heilende Wirkung. Das ist mittlerweile in christlicher Psychologie erforscht, wissenschaftlich untersucht. Und wir kennen das von der Bibel, als Saul von den Dämonen geplagt wurde und David an den Hof Saul kam. Stimmt's? Und er war ja immer schon Anbeter, schon als Junge bei den Schafhürden. Als er dann kam, da hieß es, der böse Geist wich von Saul im Lobpreis. Halleluja! Lobpreis ist therapeutisch. Die Dämonen weichen. Menschen werden gesund. Lobpreis macht dich frei. Lobpreis macht dich heil. Die Dämonen gehen im Lobpreis. Merkt ihr, wie wichtig Lobpreis ist? Das ist nur das Abfallprodukt für uns, weil der Lobpreis für Gott ist. Ist dieses Abfallprodukt nicht herrlich? Der fünfte Grund, warum Lobpreis so wichtig ist, Lobpreis sprengt Mauern und Ketten. Da gibt es einige Beispiele, aber das bekannteste ist das von Paulus und Silas im Kerker. Sie hätten allen Grund zu jammern und zu klagen, ach ja, wir sind doch deine Boten und verkünden dein Evangelium. Warum sind wir hier eingesperrt? Ist doch völlig klar, der Teufel mag das nicht. Dann gibt es Widerstand. Was machen die? Die jammern und klagen nicht, sondern was machen sie? Sie erheben ihre Stimmen und fangen Gott an zu loben. Die Gefangenen werden auch gedacht, die sind völlig durchgeknallt. Von welcher Sekte kommen die? Das sind ja völlig durchgeknallte Typen hier. Und das nächste Abfallprodukt von Lobpreis ist, dass Gott etwas macht. Es passiert zu Pfingsten ja auch, die Städte erbebte. Steht das da? Die Türen sprangen auf, die Ketten fielen von ihr. Die sind ja so in so einem, diese Eisenringe, die dann verankert sind. Aber wann waren die frei? Lobpreis hat befreiende Wirkung. Wow. Wieder ein tolles Abfallprodukt für uns. Huh? Sechste und letzter Grund in dieser Schnellraterunde, hätte ich beinahe gesagt. Hey. Wir haben das Vorbild, gerade vom alten Bund, wenn das Volk Israel in seinen Kämpfen mit der Bundeslade, die die Gegenwart Gottes symbolisiert hat, und den Leviten und im Lobpreis in die Kämpfe gezogen ist. Und ihr könnt das nachstudieren. Was geschah dann mit den Feinden? Die Feinde wurden immer besiegt. 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 Weil der Herr stand im Zentrum, nicht der Kampf. Der Herr stand im Zentrum. Und sie wussten, wir sind durch Gott unbesiegbar. Unser Gott ist ein unbesiegbarer Gott. Und das beeindruckendste Beispiel davon ist zum Beispiel das in 2. Chronik, glaube ich, 20, 21 und so, von König Josaphat, wo die bedrängt werden. Da steht das alles so schön, wie sie das dann machen, die Leviten, wie sie Lobpreis machen. Und die Feinde Israels werden vernichtet. Das sind die schnellen 6 Argumente, warum Lobpreis unverzichtbar für uns Christen ist und gerade im geistlichen Kampf auch so wichtig. Ihr Lieben, jetzt gehen wir in das intensivere Studium, weil es gibt in der Bibel, gerade im Alten Testament, ja immer wieder Modelle für neutestamentliche Lehre. Jemand hat mal gesagt, das Alte Testament ist das Bilderbuch Gottes, wo du die Lehre, die im Neuen Testament gelehrt wird, bildlich angucken kannst, praktisch sehen kannst, wie in einem Bilderbuch. Wie ist es denn da zu verstehen? Dann hast du zum Beispiel das Modell des Glaubens im Alten Testament an einer ganzen Lebensgeschichte aufgeführt, und zwar von dem Mann Abraham. Er ist ein Modell des Glaubens, du kannst dir das angucken. Er ist der Vater des Glaubens. Die ganze Abrahamsgeschichte, da geht es immer wieder um das Vertrauen, das dieser Mann mit seiner Sarah zu Gott hat. Und er kommt an schwierige Punkte, ihr wisst das. Dann haben wir ein Modell, ein Typus, einen prophetischen Vorschatten auf das Leben von Jesus im Alten Testament, wie ein Bilderbuch, und zwar das Leben von Josef. Er wird verraten von seinen Brüdern. Er ist in der Grube, er kommt da raus. Und zum Schluss wird er sozusagen der Zweithöchste im Staate. Was für ein Bild, ne, auf Jesus, unter Gott, dem Vater. Was für ein Bild. Und es gibt ein Modell, das habe ich vor Jahrzehnten irgendwann mal entdeckt. Ich habe mich intensiv mit Lobpreis und Anbetung, hat mich dann in den ersten Jahren meines Christseins, 1980 wurde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt, und Lobpreis wurde immer wichtiger. Ich merke, wie es im ganzen Leib Christi immer wichtiger wurde. Und irgendwann dann in den 80ern, 90ern habe ich dieses Modell schon entdeckt. Und ich finde, das ist einfach fantastisch. Und dieses Modell für Lobpreis ist der Name und der Stamm und die Person Judah. Sehr interessant. Denn Judah heißt wörtlich übersetzt Lobpreis. Wenn du jetzt Judah studierst, dann kannst du das immer mit diesem Dings machen. Ja, hier ist von der Person Judah die Rede, ist vom Stamm Judah die Rede. Und du liest es einfach, ja, das ist historisch, das ist so geschehen. Aber wir wissen, wie die Bibel so tiefgründig oft ist. Und wie manchmal noch tiefere Wahrheiten da drin liegen. Und hier liegt in diesem Stamm Juda, in diesem Namen Juda, Lobpreis, liegt das Modell für Lobpreis verborgen. Lass uns mal in die Bibel schauen. 1. Mose 29, Vers 35, nach der Hochzeit. Da ist dieser Wettstreit doch um die zwei Frauen, der Betrüger Jakob wurde ja betrogen, das war ja der Gag. Und dann kriegt er erst Lea, die hässlichere, und dann die jüngere, die hübschere, er wollte ja die Rahel. Und die beiden Schwestern haben dann einen Wettstreit um die Gunst des Mannes. Polygamie, viel Weiberei, Mehrfachehe war nie Gottes Plan. Wir erkennen das in der Bibel ganz deutlich. Aber hier wurde der Betrüger betrogen. Und diese Frau leidet, wir können uns das vorstellen. Sie möchte die Liebe und die Aufmerksamkeit des Mannes. Und dann werden ihr mehr Kinder gewonnen. Nach dem dritten Sohn sagt sie dann, hey, jetzt habe ich die Zuneigung meines Mannes gewonnen. Nach dem dritten. Und Juda war dann der vierte Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Juda. Sie hatte gemerkt, Gott war mit ihr. Da steht das nämlich, dass Gott Mitleid hatte. Ihr könnt das mal nachlesen. Gott hatte Mitleid mit dieser Frau. da konnte sie ja gar nicht für. Und Gott segnete sie. Und dann nannte sie den Sohn Lofas, weil sie gespürt hat, hey, Gott hat mich gesegnet und hat mir die Gunst meines Mannes zugetan. Und das ist etwas sehr, sehr Interessantes. Juda Lobpreisen. Wenn wir in der Bibel jetzt immer wieder vom Stamm Juda lesen, dann können wir nicht an jeder Stelle, aber an vielen Stellen dieses Modell entdecken. Und mach das mal im Bibelstudium. Es wird nicht an jeder Stelle sein, aber an manchen Stellen merkst du, hier ist ja was Prophetisches, hier ist ja das Modell. Hier geht es nicht nur um die Person oder den Stamm Juda. Hier geht es um uns, das Volk Gottes als Lobpreisstamm. Wir sind alle sozusagen dann vom Stamm Juda. Lass uns in die nächste Stelle gehen. Das ist aus, wir bleiben im 1. Mose, Kapitel 49, die 8 bis 11. 1. Mose 49, 8 bis 11. Da spricht Jakob, einen Segen, einen prophetischen Segen über seine Söhne, über diese 12 Stämme Israels aus. Und hier ist dieser prophetische Segen, den Jakob über Juda ausspricht. Juda, dich, Brüder, du bezwingst deine Feinde. Lobpreis bezwingt seine Feinde. Und du wirst von allen Söhnen deines Vaters verehrt. Mein Sohn, jetzt denk daran, es geht nicht nur um diese erste Dimension der Auslegung, dass der Juda und der Stamm, erstmal die Person, der direkte Sohn das für sich nehmen darf oder dann die ganzen Nachfahren, die Enkel, die Urenkel, sondern auch wir, die Lobpreiser des Herrn sind. Mein Sohn, mein Lobpreiser, du bist wie ein junger Löwe, der gerade seine Beute gerissen hat. Majestätisch legt er sich daneben. Wer würde es wagen, ihn zu stören? Juda, also Lobpreis, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor. Das habe ich extra mit reingenommen, weil wir nämlich dann wissen, prophetisch, bis ein großer Herrscher, nämlich der Messias, kommt. Aus welchem Stamm? Aus dem Stamm Lobpreis. Interessant. Er wohnt im Lobpreis und die Bibel sagt, er zeltete, er wohnte unter uns, er nahm Fleisch an. Lobpreis bringt sozusagen den Sohn Gottes auf die Erde. Wow! Ist krass, oder? Einmal historisch von der Auslegung, heilsgeschichtlich. Und dann, was das für uns bedeutet. Lobpreis bringt Jesus auf die Erde. Er wohnt dann da. Wow! Was für eine Power! Juda wäscht seine Kleider in Wein. Auch wieder, wir feiern heute Abendmahl. Im Überfluss kann er den Saft der Trauben genießen. Achtlos bindet er seinen Esel am besten Weinstock an. Es wächst ja genug davon in seinem Land. Einmal dieser direkte Segen an diesen Stamm. Und dann auch für uns prophetisch mit dem Messias. Und dass wir unsere Kleider im Blut, im Wein waschen. Was für prophetische Bilder. Und wir feiern das heute, Leute. Ich finde das so krass. Das ist so toll. Wow, und hier wird gesagt, dass Juda, mein Sohn, also Juda, der Lobpreis ist wie ein junger Löwe. Wir wissen, dass der Teufel auch in dem Bild eines Löwen beschrieben wird. Als Dieb, der dann stiehlt. Und hier wird etwas gesagt. Juda geht sozusagen dem anderen Löwe, da begegnen sich dann die Löwen. Der eine Löwe hat dir was geraubt und dann kommst du als Lobpreiser und holst dir die Beute, die der Feind geraubt hat, wieder. Nicht, oh, wieso denn, warum denn, Herr? Halleluja, du regierst. Im Lobpreis wird Beute gemacht. Interessanter Gedanke. Im Lobpreis machst du Beute. Und ich weiß, wovon ich spreche. Dieses ganze Jammern und Klagen, wir drehen uns um uns selbst. Es bringt überhaupt nichts, es bringt dich ins Negative. Du bist am Boden und Lobpreis bringt dich in den Himmel. Es bringt dich in die Gegenwart Gottes. Was für Segnung im Lobpreis. Es geht so viel mehr als um Modetrends, Leute. Hakt das mal total. Es geht überhaupt nicht um Modetrends. Es geht um geheimnisvolle, kraftvolle, biblische Segnungen, die wir erleben können oder die wir verpassen können. Es ist enorm wichtig, es ist enorm wichtig. Halleluja. Und wir wissen, Jesus kommt aus dem Stamm Juda und er ist sogar der Löwe aus dem Stamm Juda, der Sieger. Halleluja. Okay, die dritte Stelle. Das ist aus dem 4. Mose, Kapitel 2, Vers 3. Ich lese nur den Anfang. Die Sachen sind gar nicht unten lesen, ist gar nicht wichtig. Es geht mir eigentlich nur um einen Begriff. Auf der Ostseite bekam die Abteilung unter dem Felszeichen Judas ihr Lager. Nicht Komma, sondern Punkt. Reicht schon. Hier geht es um die Lagerordnung. Ich weiß, dass ihr ja ganz intensiv in diesem Bibelstudium auch das Alte Testament studiert habt und immer noch dabei seid. Ne? Und bei manchen Büchern kannst du ja manchmal verzweifeln, gerade dann, wenn die ganzen Geschlechtsregister kommen oder die Opferordnung, sei doch mal ehrlich. Und dann, ach du Liebe, sei da mit dem Heiligtum im Detail. Aber es hatte bei Gott alles seine Ordnung und es hat bei Gott auch alles einen tieferen Sinn. Und wenn du das nur so liest und studierst, fällt dir überhaupt nichts auf. Und dann liest du das weg und der Stamm Ruben liegt da und die sind im Süden, der liegt im Norden und denkst, jetzt lass uns mal vorstellen, hier beim Kreuz ist Norden, da ist Westen, da ist Süden und hier ist Osten. Von hier kommt das Licht. Ah! Juda lagert im Osten. Im Osten geht die Sonne auf. Der Stamm Juda sieht das Licht immer zuerst. Bei allen anderen kommt das Licht später. Interessant. Interessant, oder? Wer Dank opfert, der preist. Und das ist der Wege, dass ich ihm zeige, mein Heil. Wenn du Führung haben, oh, wieso? Lass das alles, es bringt überhaupt nichts. Du drehst dich um dich selbst und du zerfließt in Tränen, du bist völlig verwirrt und desorientiert. Wer Dank opfert, jemand hat mal gesagt, Lobpreis, der nichts kostet, ist genau das wert, was er kostet, nämlich nichts. Manchmal müssen wir ein Lobopfer bringen. Du fühlst es nicht. Du fühlst es nicht. Du fühlst nicht, dass Gott gut ist. Alles, was du erlebst, alle sagen dir, die alle Umstände sprechen zu dir und der Teufel auch, Gott ist nicht gut. Siehst du an deinen Umständen, fühl dich mal an, der Puls, ach du Liebe, der rast, ist schlecht. Wie ist mit der Blase? Es läuft, aber negativ. Magen, Darm, ach du Liebe, da reden wir gar nicht drüber. Wie ist damit und Finanzen, hast du schon wieder so wenig Geld, ja, oder andersrum, diese zu wenig Monat oder zu viel Monat noch für zu wenig Geld oder so. Ihr wisst, was ich sagen will. Alle Umstände sagen was Negatives. Und das ist, darum geht es nicht, ihr Lieben. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir ein Lobopfer bringen, egal gegen unsere Gefühle und sagen, Herr, ich weiß jetzt von deinem Wort her, dass du der Vater des Lichts bist, dass in dir nicht die Spur von Finsternis ist und dass du nur gute Pläne und Gedanken, wie ich den Abschluss letztes Mal hier gemacht habe. Hey, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Nicht des Leids, nicht des Unheils, sondern des Friedens, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Das ist unser Gott. So ist unser Gott und da ist nicht ein Spur von Zweifel oder etwas Fadenscheiniges dran. Amen. So ist Gott. Hör nicht auf diese Stimmen, sie sind alle Lügner und denk an diese Schilder, sie sind alle verdreht. Sie führen die Irre, auch deine Gefühle so oft. Aber das ist nicht der einzige Segen, dass der Stamm Juda das Licht zuerst hatte. Wenn die anderen noch in der Finsternis waren, ist der Lobpreisende schon im Licht. Gott zeigt ihm den Weg. Und ihm geht die Sonne der Gerechtigkeit auf mit Heilung in ihren Flügeln, sagt die Schrift. Es gibt einen weiteren Segen, der bei dieser Ordnung liegt. Und es ist ja alles kein Zufall. Juda liegt östlich der Stiftshütte. Dort geht die Sonne auf. Aber das ist noch ein weiterer Segen. Denn die Stiftshütte hatte nur einen einzigen Zugang. Und diese Stiftshütte symbolisiert die Wohnung, die Gegenwart Gottes. Und der Stamm Juda ist direkt an der Haustür. Merkt ihr was? Du liest, die liegen im Norden. Das liest, das nimmt man auf einmal gar nicht wahr. Aber wenn du dann in diesen biblischen Dimensionen, wenn Gott prophetische Glaubensmodelle gibt, Bilderbuchgeschichten, die seine Wahrheiten bebildern, dann stell es dir vor, der Lobpreisende, die anderen müssen Riesenmarsch, ich will jetzt in die Gegenwart Gottes gehen, bis der alte Diesel mal endlich anspringt, dauert ein bisschen, ne? Da musst du dich aufmachen und ich muss noch einen Chorus singen und ich muss das noch machen. Ach, jetzt ist, hier ist das Tor, jetzt komme ich mal in Gottes Gegenwart. Und die damals, die konnten ja nur in den Vorhof gehen, ihr wisst das, dann waren die Priester, die konnten ins Heiligtum. Und nur der Hohepriester, einmal am Tag, am großen Versöhnungstag, durfte der ins Allerheiligste. Aber das Neue Testament sagt im Petrusbrief, wir sind alles Könige und Priester, ein Volk von Königen und Priestern. Und als Jesus starb, wurde der Vorhang zum Allerheiligsten im Tempel von oben an zerrissen, des Heiligtums. Allerheiligst ist jetzt frei. Und so gehen Juda-Leute nicht nur in den Vorhof. Versteht ihr, es ist wie das Bild sagt, hey, die anderen müssen tierisch wandern und wer weiß was machen. Juda steht auf, Licht, der Lobpreisende, er preist Gott. Licht, als Erster hat er vor allen anderen. Er macht wenige Schritte, die anderen müssen einen größeren Weg machen. Er macht wenige Schritte und ist in der Gegenwart Gottes. Merkt ihr was? Merkt ihr was an diesen Symboliken? Da sind Wahrheiten drin, die wir erkennen müssen. Und diese Prinzipien, die wir verstehen müssen und die wir beherzigen. Weil das sind einfach Abfallprodukte, weil der Lobpreis für Gott ist. Aber Gott schenkt, wenn du die richtigen Dinge machst, dass auch bei dir für dich was rausspringt. Ist Gott nicht gut? Wenn wir ihn segnen, weil es gibt es im Englischen, das kennen wir gar nicht so, wir dann sagen die oft, das wirst du kennen, ne? I bless you, Lord. Wir sagen, hä? Der muss mich doch blessen. Es geht doch um mich. Ich muss doch geblässt werden. Nein, bless you, Lord. Wie sind die Prinzipien? Was hat Jesus erklärt? Als mir das mal aufging, habe ich gedacht, egal wie schlecht es mir geht, weil Jesus hat mal etwas gelehrt. Gib, nicht nimm. Und viele kommen immer nur in den Gottesdienst um, ich klage dich deshalb nicht an. Bestimmt, ich bin ein Verkündiger des Evangeliums, ein Verkündiger der guten Nachricht. Aber ich habe ja auch so gelebt. Man kommt immer nur, um etwas zu empfangen. Ich komme auch, um etwas zu empfangen. Aber komm mal demnächst, wenn du das Prinzip verinnerlichst und verstanden hast, gib und dir wird gegeben werden. Geh von jetzt an in Versammlung und frag, was kann ich geben? Und wie du gibst, so wird dir gegeben werden. Wenn du am Anfang des Glaubens stehst, dann ist dieses Wort jetzt nicht für dich. Das ist klar, dann kommst du nur und hungerst und dürstest. Es soll ja auch so bleiben, auch wenn du älter bist. Aber wenn man reifer wird, du hast Gaben, du hast Potenzial, du kannst etwas geben. Amen. Nick, nick, nick. Yes, du kannst etwas geben. Jeder hat eine Gabe. Jeder kann etwas geben. Amen. Wer gibt, der wird empfangen. Und als mir das klar war, ich komme ja immer, um etwas von Gott zu empfangen. Jetzt mach mal die Rechnung auf. Mach mal die Rechnung auf. Und dann guckt Gott sich die Leute an. Der Typ da, diese Liesel da, die kommt und will was von mir. Und was ist sie? Sie sagt noch nicht mal Danke. Wie erziehen wir denn Kinder? Sag doch mal Dankeschön. Erziehen wir nicht unsere Kinder so? Da kommt der Onkel, die Oma, die Tante, kriegen Riesengeschenke. Und dann, oh, toll, wird gar nicht beachtet, noch nicht mal Danke. Es geht hier um die Herzenshaltung. Versteht ihr? Wenn wir seine Geschenke nicht wertschätzen, schenken wir den Geber dieser Geschenke nicht. Das ist heftig. Und deshalb, wenn du kommst, wenn wir in den Gottesdienst demnächst kommen, frag dich, was für einen Blumenstrauß kann ich dir mitbringen? Das ist so schön gedeckt heute. Aber das ist ein wunderbares Bild. Er gibt uns das ja alles. Hey, wir denken immer, ich kann Gott doch gar nichts geben. Es gehört ihm alles. Doch, du kannst ihm dein Herz geben. Du kannst Gott mit Kleinigkeiten eine Freude machen. Verstehst du das? Mach dir immer wieder Gedanken. Herr, was kann ich dir geben? Denn Gott gibt dir auch immer etwas. Das ist so wunderbar. Gott gibt dir immer etwas. Und das ist so wichtig. Also Licht kriegen wir. Wir wohnen direkt am Tor der Gegenwart Gottes. Und wir müssen nicht erst die Bibel lesen und das machen, sondern wir haben direkt einen heißen Draht. Na, das ist so schön. Und jetzt fragst du dich, hey, die konnten aber ihren Stamm damals nicht wechseln. Ich bin nun mal nicht im Stamm Juda geboren. Mein Stamm heißt Motzstamm. Ich komme aus dem Klagestamm. Aus dem Murr-Stamm. Murr. Hört sich schon übel an, ne? Dann sagst du, ich kann auch meinen Stamm nicht wechseln. Jetzt pass mal auf. Wir sind im Neuen Testament. Amen. Den Stamm kann man nur wechseln durch Geburt. Stimmt's? Stimmt's? Jesus kam aus dem Stamm Juda. Historisch, stimmt's? Aus dem Stamm Juda. Und jetzt erzähle ich dir was. Sobald du von Neuem geboren wurdest, wurdest du von Adam versetzt in, Gott hat uns versetzt in das Reich des Lichtes und in Christus Jesus. Er hat uns in Christus hineinversetzt. Und wenn wir in Christus sind, dann sind wir plötzlich im Stamm. Oh! Wow! Jesus ist vom Stamm Juda. Du sagst, ich kann das, du bist im Stamm Juda. Und du hast jeden Tag eine Entscheidung zu treffen. Vom natürlichen in Adam, in Eva. Murrstamm, Jammerstamm, Kritikstamm, Motzstamm. Klar, kannst du dich jeden Tag für entscheiden. Du kannst aber auch jeden Tag sagen, das war. Ja, das war die Wahrheit. Es war. Nicht mit H, es war in der Vergangenheitsform. Es war mal die Wahrheit. Aber jetzt entscheide ich mich, nicht mehr im alten Adam oder Eva zu sein. Ich bin durch Gott hineinversetzt in Christus. Ich bin übernatürlich in den Stamm Juda hineinversetzt. Es ist nur meine Entscheidung, das anzunehmen. Versteht ihr? Ich bin ein Lobpreiser, denn der Geist Jesu wird kommen und er wird mich verherrlichen. Wenn der Heilige Geist dich erfüllt, wird er immer Jesus verherrlichen. Wenn jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dann redet er nicht so viel von sich, sondern von der Heilige Geist erzählt von Jesus. Wow! Er rühmt Jesus. Das ist so krass, ihr Lieben. Es ist so krass. Es ist so wunderbar. Ich muss noch mal eine Story hier einbauen. Pass mal auf. Da ist eine Gemeinde, eine Kirchenbewegung, also nicht nur so eine einzelne Ortsgemeinde wie hier, sondern so ein Gemeindeverbund. Und sie arbeiten gerade an ihren Profilen und haben festgestellt durch Umfragen, oh, die Gäste und auch die Mitglieder finden die Gottesdienste schrecklich. Langweilig und kalt und distanziert und keiner fühlt sich so richtig wohl in den Gottesdiensten. Und sie haben die ganze Bewegung hat ein Team von Beratern engagiert und sie werten das und sie besuchen die einzelnen Gemeinden dieses Kirchenverbundes und sie werten das dann aus und dann sagen sie so mit einem Witz, zwinkernden Auge hinterher, das Ergebnis ist folgendes, wir haben festgestellt, ja, ihr habt deshalb so viele Eiswürfel in euren Kirchenbänken, weil es bei euch so viele Kühlschränke auf den Kanzeln gibt. Kühlschränke produzieren Eiswürfel. Ist doch völlig klar, stimmt's? Aber was ist Eis? Von der Konsistenz, chemisch. Es ist Wasser in Gefangenschaft, stimmt's? Und jeder von euch, der leitet und mitarbeitet und der dient, der anderen dient, hey, wir sind dazu da, Wasser in seine Bestimmung zu bringen. Wasser ist dazu da, wie dieses Bild, wo warst du? Nee, du, ne? Strom der Herrlichkeit. Nicht zu erstarren, dass die in den Gottesdienst, dass man erstarrt, sondern die Leute, die dienen, haben den Auftrag, die Leute das Wasser zum Fließen zu bringen, dass die Ströme ausgehen, hat Jesus gesagt, lebendiges Wasser, nicht das andere, wo man zur Toilette rennen muss, sondern das Gute, das lebendige Wasser, es soll von uns ausgehen. Halleluja. Hey, so soll das in unseren Gottesdiensten sein. Jetzt stellt euch doch mal vor, du sagst, ja, in kirchlichen Kreisen muss alles ordentlich zugehen. Deutsche können das nicht. Ich habe gestern mal so ein bisschen Fußball geguckt. Hey, Deutsche können sich freuen. Wir haben es gestern wieder gesehen, stimmt's? Deutsche können sich freuen. Hast du mal in so ein Schlagerfestival reingeguckt? Wie die Lobpreis machen können. Hey, Deutsche können keinen Lobpreis. Macht mal eine Volksmusiksendung an oder so. Macht mal die Stadiongesänge an. Jeder Verein hat Lobpreishymnen und zwar auf Hertha BSC, auf Köln, auf Stuttgart. Ihr versteht. Die lobpreisen ihre Mannschaft. Und Gott sagt, wie lächerlich ist das, das sind Götzen. Wie lächerlich sind die Götzen? Das ist doch dieses eine Bild, ich glaube bei Jesaja, Jeremia, wo du den Götzen noch festnageln musst, damit er nicht umfällt, das Götzenbild. Und dann feiern sie ihre Götzen, wenn sie gewinnen und dann verfluchen sie sie, wenn sie verlieren, stimmt's? Und jammern und klagen, unser Gott ist der Sieger, er bleibt der Sieger, er war der Sieger. Er ist derselbe in Ewigkeit, Amen. Wir müssen unseren Gott nicht festhalten, dass er umkippt. Unser Gott hält uns fest, dass wir nicht umkippen, stimmt's? Wow. Hey. Wow. 5. Mose 33, Vers 7. Da spricht der große Prophet des alten Bundes Mose vor seinem Tod, bevor er abgeht in Gottes Herrlichkeit, da spricht er den Segen über die Stämme aus. 5. Mose 33, Vers 7. Und hier spricht er den Segen prophetisch über den Stamm, dem Stamm Juda aus. Den Stamm Juda segnete Mose mit den folgenden Worten. O Herr, höre die Stimme Judas und bring ihn zu seinem Volk. Eigenhändig kämpft er, Juda, für die Seinen. Hilf ihm gegen seine Feinde. Hey, das ist so krass, was da steht. Der erste Segen. Wenn Gott alle anderen Stämme nicht hören mag, des Cheep, Cheep, Cheep Stamms, gib, gib, gib. Bitte, 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 bitte. Ich weiß, es kann einem so schlecht gehen. Ich kann mich erinnern, an einem Tag in dieser Woche, da habe ich noch gesagt, rette mich, Jesus. Es kann einem dann so schlecht gehen. Da fällt dir nur noch, hilf mir oder rette mich. Willst du das? Das habe ich einmal, kann ich mich erinnern. Ich weiß, es gibt so Situationen. Das ist völlig okay. Aber du, ich meine die Leute, die immer nur diese Einstellung haben. Gib, gib, gib. Gott mag manchmal bestimmte Stimmen gar nicht hören von bestimmten Stämmen. Aber wenn Gott einen Stamm hören mag und immer hören mag, und hier geht es nicht nur um, dass er es akustisch hört, weil Gott hört sowieso alles, sondern ob Gott uns erhört. Wenn Gott keine andere Stimme, irgendeine Stamm ist, Murr, Mecker, Motz, warum, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Wenn Gott nichts hören mag, die Stimme des Lobpreises wird von Gott immer gehört. Juda wird immer von Gott gehört. Es geht nichts verloren. Wow. Und die Alten haben das schon gewusst. Es gibt dann so Sprüche, an die ich mich erinnert habe, wenn man darüber nachdenkt, dass die Alten, die vor uns waren, schon gesagt haben, diese Sprüche geprägt haben, loben zieht nach oben oder danken schützt vor Wanken. Hey, da würden heute die jungen Leute einen Rap draus machen. Na. Ich lasse es jetzt lieber sein. Die Salbung geht mit mir durch. Halleluja. Okay, im Grundtext steht da, wo es heißt, bring ihn zu seinem Volk. Im Grundtext gibt es die Lesart, Juda vereint das Volk, was ich eben von den Konferenzen, von allen Denominationen zu Anfang gesagt hatte. Alle sind, es geht nicht mehr um die Einzelheiten, da sind diese Streitfragen. Alle sind sich eins in einem Thema, dass der Herr der Herr ist. Dass das Wichtigste ist. Dass seine Ehre das Wichtigste ist. Und Juda vereint das Volk. Wow, so wichtig für eine Gemeinde. Lobpreis vereint das Volk. Und wir kennen das. Ich glaube, ihr habt ja auch so überregional oder regional hier auch gemeinsame Lobpreisgottesdienste mit anderen. Stimmt das nicht? Habt ihr es nicht letzten Sonntag noch gehabt oder so? Da kommen doch von allen Richtungen Leute, stimmt's nicht? Und sowas ist doch wunderbar, oder? Wow. Der dritte und letzte Segen. Es gibt noch viel mehr, aber in der Predigt hier. Der Lobpreisende oder die Lobpreisende wird immer wieder kämpfen und siegen für das ganze Volk. Es ist so wichtig. Wenn wir im geistlichen Kampf sind, lasst uns nie Lobpreis vergessen. Lasst uns nie Lobpreis vergessen, weil der Lobpreis kämpft für die Seinen. Versteht ihr? Der Lobpreis, da wird der Sieg drin errungen. Denkt an dieses Bild mit den Leviten, die mussten dann wirklich gegen Fleisch und Blut kämpfen. Und wenn sie das gemacht haben, haben sie die Feinde bezwungen. Der Lobpreis hilft ihm gegen seine Feinde. Was für Segnungen. Hey, ich lade dich ein, dass du jetzt anfängst, täglich zu sagen, ich wechsle den Stamm. Murr war mal, Jammer war mal, Elend war mal, Motz war mal. Ich kann mich jeden Tag entscheiden, eine Frau, ein Mann aus dem Stamme des Löwen von Juda zu sein. Weil ich in diesen Stamm dieses Löwen von Juda durch den Vater, durch meine Wiedergeburt versetzt worden bin. Amen. Lass uns die Augen schließen und beten. Wow. Wow, wir danken dir, Jesus. Vater, ich möchte dir danken, dass ich das nicht gerade so eben hier nur durchgehalten habe, sondern dass deine Salbung auf mir war, so dass ich es, und manchmal merke ich es selber nicht, aber heute Morgen habe ich das gemerkt. Ich danke dir dafür. Danke für deine übernatürliche Kraft. Danke, dass sie mich gestärkt hat heute Morgen. Danke, Herr, dass ich die Woche das praktiziert habe, was ich hier gelehrt habe heute Morgen. Und das möchtest du, dass Lehre und Leben eins sind und zueinander passen. Und danke, Herr, dass du mir gerade noch so klar machst. Es gibt noch so einen wichtigen Grund, dich anzubeten und dich zu verherrlichen, weil dein Wort sagt, du sagst das im Gespräch mit dieser samaritischen Frau am Jakobsbrunnen, da sagst du, dass der Vater im Himmel auf der Suche nach Menschen ist, nach ganz bestimmten Menschen. Und du formulierst das sehr, sehr präzise, da sagst du nämlich dieser Frau, der Vater, er sucht nicht nach Anbetung, er will nicht etwas von uns, sondern du sagst zu dieser Frau, Jesus, der Vater sucht nach Anbetern, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du das all diese Segnungen, dass du sie ganz tief in unser Herz senkst und das versiegelst in uns. Und dass wir uns einreihen, übernatürlich, in diesen Juda-Lobpreisstamm, weil wir da reinversetzt worden sind durch dich. Ich bitte dich, dass diese Gemeinde dafür bekannt wird, dass hier nicht Eiswürfel sitzen, sondern dass das Wasser hier in Bewegung ist. Halleluja. Dass Leute gerne hierher kommen, weil sie sagen, ihr liebt euren Gott. Man spürt das. Hier ist etwas atmosphärisch. Hier passiert etwas. Ihr mögt das, was ihr macht. Ihr mögt euren Gott. Ihr liebt den. Ihr verehrt den. Ihr seid nicht so langweilig. Es ist nicht so kalt, so öde. Es ist einfach bei euch anders als anderswo. Diesen Segen erbitten wir für die EFG Göppingen und für unser ganzes Leben, Herr Jesus. Halleluja. Du bist gut. Wir ehren dich. Wir wertschätzen dich und wir feiern, dass du so gut zu uns warst in diesem Jahr, dass wir keinen Mangel hatten, dass du uns in Notzeiten immer rechtzeitig geholfen hast, auch mir diese Woche. Ich danke dir dafür, Vater. Und wir feiern heute das Größte, was du für uns getan hast. Du hast als Löwe eine Lammesnatur angenommen, weil eigentlich bist du und dein Name der mächtigste Name im Universum. Alles muss sich vor diesem Namen beugen. Und du hast stillgehalten als Lamm, du Löwe, um uns zu retten, um mich zu retten. Danke. Danke für dein Blut. Danke für dein Opfer. Wir ehren dich. Wir wertschätzen dich. Mach uns zu Judamenschen. Halleluja. In Jesu Namen. Amen.